Deutschlandfunk, Andruck.
Der Name der Rose machte Umberto Eco weltberühmt. 1980 erschienen, 1986 mit Sean Connery verfilmt, war es ein Werk, an dem man kaum vorbeikam und das fortan und bis heute mit dem Namen Eco verknüpft blieb. Dabei galt das Interesse des vor 5 Jahren verstorbenen Schriftstellers, Kolumnisten und Philosophen bei weitem nicht nur dem Mittelalter. Umberto Eco hat sich als engagierter Intellektueller auch an den aktuellen Debatten über die politischen Entwicklungen in Italien und Europa beteiligt. Im unlängst erschienenen Essayband »Der ewige Faschismus« versucht Eco eine Art Essenz zu destillieren, eine Art Urfaschismus zu beschreiben. Angela Gutzeit über das Ergebnis.
Der Begriff Faschismus ist geschichtlich gesehen ein Chamäleon. Um 1900 schrieb ihn sich die revolutionäre Arbeiterbewegung Italiens auf ihr Banner, ab 1919 dann Mussolini. Als historischer Bezugspunkt steht er heute jedoch zuallererst für die 12 furchtbaren Jahre des Nationalsozialismus mit seiner fabrikmäßigen Massenvernichtung von Millionen Menschen. Dagegen sei der italienische Mussolini-Faschismus ein verschwommener Totalitarismus gewesen, ein Bienenkorb voller Widersprüche, schreibt der italienische Intellektuelle Umberto Eco in seinem Essay »Der ewige Faschismus«. Eine Verharmlosung der italienischen Variante war bei dieser Argumentation keineswegs im Spiel. Dem Semiotikprofessor von der Universität Bologna ging es um die Essenz, um Kernelemente einer Ideologie, die durch wechselnde Gewänder zu täuschen vermag. Der Text erschien erstmals 1995 in der New York Review of Books und in Deutschland in der Zeit. Es war das Jahr, als zum ersten Mal der Rechtspopulist Silvio Berlusconi Ministerpräsident wurde. Für Eco offensichtlich Anlass genug, zur Wachsamkeit aufzurufen. Seine Kindheitseindrücke während der Mussolini-Zeit hatten ihn tief geprägt. Das macht Eco gleich zu Beginn seines Essays deutlich.
Ich habe 2 meiner frühen Jahre zwischen einander beschießenden SS-Männern, Mussolini-Faschisten und Partisanen verbracht und gelernt, den Kugeln aus dem Weg zu gehen. Das war keine schlechte Übung.
Im Machtantritt Berlusconis sah Eco nun sicherlich keinen unmittelbar bevorstehenden Sturz der demokratischen Ordnung. Eco war kein Alarmist, sondern ein scharfsinniger Analytiker, ausgestattet mit einem fundamentalen historischen Wissen. Aber das faschistische Spiel, so schreibt er, lässt sich auf vielerlei Weise spielen. Zentral ist für ihn die Bedrohung, die schleichende Auslöschung der Freiheit. Ecos Landsmann und Schriftstellerkollege Roberto Saviano schreibt in seinem kenntnisreichen Vorwort ganz im Sinne seines bewunderten Vorbilds:
Bürgerrechte, Menschenrechte und Sozialstaat. Wenn einer dieser Pfeiler ins Wanken gerät, stürzen auch die beiden anderen.
14 Punkte hat Umberto Eco in den Mittelpunkt seines Essays gestellt, die für ihn Elemente des Urfaschismus bezeichnen.
Diese Merkmale lassen sich nicht in ein System ordnen. Viele von ihnen widersprechen einander und sind auch charakteristisch für andere Arten von Despotismus und Fanatismus. Doch es genügt, dass eines von ihnen präsent ist, damit der Faschismus einen Kristallisationspunkt hat, um den herum er sich bilden kann.
Die anfängliche Skepsis, die man einer solchen Auflistung entgegenbringt, verfliegt allein schon deshalb, weil sie einem in der einen oder anderen Variante bekannt vorkommt.
Der erste Appell einer faschistischen oder vorfaschistischen Bewegung richtet sich immer gegen die Eindringlinge. Daher ist der Urfaschismus per Definitionem rassistisch.
Es können hier nicht alle Punkte genannt werden und Eco fand auch nicht alle für seine Zeit relevant. Was sich aber wie ein roter Faden durch die Geschichte faschistischer Bewegung bis heute zieht, ist dies. Diese Bewegungen oder Parteien eint die Obsession einer Verschwörung, deren im Grunde genommen einziger Programmpunkt die Fremdenfeindlichkeit ist. Aus dieser Feindschaft versuchten sie, eine nationale Identität zu schmieden. Geeignet seien dafür, so Eco, erprobte rassistische Stereotypen wie der Judenhass oder die Aggression gegen Einwanderer und Flüchtlinge. Genutzt werde dabei individuelle oder gesellschaftliche Frustration. Interessant ist in diesem Zusammenhang Ecos Beobachtung, dass faschistische Gruppen ihr Publikum mittlerweile weniger in den Mittelklassen finden würden, als in der, wie er schreibt, von den Proletariern zu Kleinbürgern mutierten Bevölkerungsgruppe. Weitere Anhaltspunkte? Der Anti-Intellektualismus, die Verunglimpfung des parlamentarischen Systems, die Simplifizierung der Sprache. Umberto Eco konnte 1995 die geradezu virale Verbreitung und Etablierung von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien in ganz Europa und den USA noch nicht abschätzen. Aber sein Blick auf mögliche Entwicklungen in diese Richtung war hellwach und ist hochaktuell. Wie sehr? Das ist an weiteren Texten ablesbar, die später entstanden und in diesem Band eine sinnvolle Ergänzung zum Urfaschismus-Essay darstellen. In diesen Aufsätzen und Reden beschäftigt sich der überzeugte Europäer unter anderem mit Fundamentalismus und Intoleranz unter dem Vorzeichen von Migration und Immigration. Immigration, so schreibt Eco, ist politisch kontrollierbar, Migration nicht. Zu erwarten sei in Zukunft ein bunter Kontinent Europa, der sich tiefgreifend verändern werde.
Dieses Aufeinandertreffen oder Zusammenstoßen verschiedener Kulturen kann blutige Folgen haben. Und ich bin überzeugt, dass es sie in gewissem Maße haben wird. Sie werden unvermeidlich sein und lange anhalten. Doch die Rassisten müssten eigentlich, theoretisch, eine aussterbende Rasse sein.
Theoretisch vielleicht schon, praktisch wohl leider nicht. So setzt Eco sich bis zu seinem Tod 2016 nachdrücklich für Aufklärung, vor allen Dingen an den Schulen, ein. 1988 gründete er das Forschungsnetzwerk Transcultura, das sich für die Förderung reziproker Ethnologie stark macht. Im Klartext: für eine von Toleranz geprägte, wechselseitige Wahrnehmung der Kulturen. Unerlässlich, um faschistischen Tendenzen den Stachel zu ziehen.
Angela Gutzeit war das über den Essayband Der ewige Faschismus von Umberto Eco. Erschienen bei Hansa. Die 76 Seiten gibt es zum Preis von 10 €.